Ein herzliches Servus und Moin Moin. Schön, dass ihr zu einer neuen Podcast-Folge des Brettspiel-News-Team reinhört. Es ist tatsächlich Team-Folge 111, eine Schnapszahl so kurz nach Karneval und Fasching. Folge 111 nach alter Zeitrechnung. Wir müssten eigentlich irgendwo mal neu anfangen. Aber naja, bevor ich weiter laber, mein Name ist Tobi und ich begrüße mit mir heute in der Teamfolge Nils und René. Grüßt euch beide.
Hello. Hallo.
Ja, nach einigen technischen Schwierigkeiten, der Wurm war so ein bisschen drin, will ich das trotzdem noch irgendwie mit aufgreifen. Seid ihr denn Jecken? Seid ihr irgendwie Faschings-Partygänger? Nein.
Ich
ist das unter Brettspielern möglich?
Ich konnte es jahrelang vermeiden und leider ist meine Tochter total on fire. Die hat alles mitgenommen und da musste ich da dieses Jahr tatsächlich zum Kinderfasching und...
Oh, die Hölle.
Und da gab es dann noch nicht mal Bier, um sich das irgendwie schön zu machen. Aber nee, weil ich finde Karneval ganz furchtbar.
Du hast bestimmt oben gute Laune und unten gute Laune.
Ja.
Wir haben alle gute Laune. Und ansonsten sorgen wir heute in der Folge dafür. Ja, wie es mittlerweile fast schon guter Brauch ist in unserer neuen Konstellation, wollen wir uns ein Thema annehmen und ein bisschen drüber sprechen. Bevor es richtig ernst wird, fangen wir mit unserem Thema einmal an. Ich habe mir überlegt, und ich habe tatsächlich auch so ein paar Beispiele, wie ich auf dieses Thema kam. Brauchen wir genormte Spiele oder insbesondere genormte Spieleboxen? Wie komme ich darauf? Die meisten von uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern sind sicherlich auch die Standardboxen bekannt, wie man sie in allen möglichen Regalen findet. Standardboxen, da zähle ich jetzt so ein paar Mal auf, weil da gibt's nicht nur die eine Standardbox, sondern auch sicherlich vieles. So das klassische Zug um Zug oder jetzt die neueren Spiele Bossfighters QR, die quadratische Box, ich habe es jetzt nicht genau abgemessen, 30 mal 30 Zentimeter, so Pi mal Daumen. Tiefe variiert, ist mir auch relativ egal, aber so von dem Format, Höhe und Breite. Was haben wir noch? Wir haben viele Eurogames, Agricola, Grand Austria Hotel und wie sie alle heißen, die ein bisschen schmaler sind. Das sind so diese rechteckigen Sachen. Was sich dann auch irgendwann mal eingebürgert hat, sind die Zwei-Personen-Spiele von Cosmos, falls ihr euch dran erinnert, diese ganz flachen quadratischen, die ja so ein eigenes Format haben. Komischerweise ist man davon jetzt irgendwie ein bisschen weggegangen, wenn man sich Sky Team und Tech Teams anschaut, die jetzt auch wieder ein bisschen rechteckiger sind. Codenames fällt da auch noch irgendwie mit rein, um jetzt nicht ein klassisches Beispiel von Cosmos irgendwie zu nehmen. Und dann gibt's natürlich noch viele kleine Spieleschachteln, so die typischen Mitbringspiele, die größeren, so Schmidt-Spiele, die typischen, die ein bisschen kleiner sind vielleicht als ein Buch, und die ganz kleinen Kartenspiele, Amigo-Größe, aber auch die kleineren wie Odin oder Oink Games, Scout. So, und das nenne ich jetzt alles mal Standardgrößen, weil ich irgendwie mittlerweile den Eindruck habe, man geht davon weg. Ist euch das auch schon aufgefallen?
Ja, es wird abwechslungsreicher.
Ja, also es wird abwechslungsreicher. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was für ein Markt gerade bedient wird. Wenn du jetzt so die breite Masse mit so einem Standardspiel bedienst, die versuchen das schon noch irgendwie gefühlt, die Maße so ein bisschen einzuhalten, aber sobald es ein bisschen exklusiver wird, was vielleicht dann in eine kleinere Nische geht, finde ich, dann wird es schon echt exotisch mittlerweile. Also
das ist interessant, dass du das sagst, weil ich kam auf dieses Thema, als ich mit Daniel auf der Spielwarenmesse war und da waren wir beim Haberstand gestanden. Und tatsächlich zwei Spiele da, die mich auf dieses Thema gebracht haben. Das eine ist Nature. Nature ist ja die erste Lokalisation von Haber und kommt in einem deutlich kleineren quadratischen Format. Viel Spieler können vielleicht so mit diesem Schwerkraftformat der Nordwest-Süd-Reihe da was anfangen von, wie heißen sie denn, Garfield Games. Es sind ungefähr, ich sag mal, zwischen 20 und 25 Zentimeter hoch und breit. Das war das Erste. Und das Zweite war eine neue Lokalisation, Stücklandet, das ein Haus ist. Also es ist ein stellt euch vor, so ein kleines Monopoly-Häuschen, nur größer, das ist die Schachtel. Und es sind auch so Holzmiepel drin, das ist also der Gag. Aber wir haben uns dann da gefragt, wie bringt man das im Regal unter? Und dann natürlich charmant gesagt, ja, das müsst ihr ganz oben aufs Regal legen. So, ja, verstehe ich, aber funktioniert bei mir nicht, weil oben auf dem Regal die ganzen Kickstarter-Riesenboxen liegen.
Aber die, da kannst du die Hausbox ja noch oben auf die Kickstarter oben drauf stellen.
Geht nicht, das geht alles bis unter das Dach.
Ist die Hausbox denn jetzt, also es ist ja dann wahrscheinlich Rechteck mit Dreieck oben drauf, so ungefähr?
Genau, genau.
Aber ist das jetzt in der, also in welcher Ebene? In die Höhe? Mit dem Dreieck oben drauf, das ist so
es
wie
hat,
so ein
es
Haus
hat ein
stehendes.
Dach mit Giebel, die Schachtel hat ein.
Du meine Güte.
Das ist ein Haus. Du kannst oben drauf nichts. Also das ist der klassische Idiotentest. Legen Sie mal eine Kugel oben drauf. Es funktioniert hier nicht. Ja, du hast zwei schiefe Ebenen, links aber und rechts vom Deckel. Ja.
Wenn die vielleicht noch mehr von diesen Spielformaten rausbringen, dann kannst du die irgendwann so nebeneinander stapeln und immer eins umgedreht oben reinstellen.
Genau, darauf setze ich die Erweiterung. Da brauche ich erstmal zwei Grundboxen und dann die Erweiterung obendrauf.
Ja. Aber ich glaube, das sind dann eher so die Ausnahmen, wo die dann wirklich so ein Eyecatcher sein soll. Ich meine, da gab es doch jetzt definitiv vor kurzem diese ja, Kickstarter-Kampagne von Fairy Tail, die dann in so einem, ich glaube, Hexagon Karton kam, der ein Baumstamm sein sollte oder irgendwie sowas. Das sind dann, glaube ich, eher so die Ausnahmen. Aber wo du sagtest, dass die Größen variieren, das ist mir aufgefallen bei diesen mehreren Nature-Themen. Jetzt Harmonies hatte genau das gleiche Problem. Da war die Box auf einmal viel kleiner und dafür höher. Und wenn ich das jetzt in mein Regal einräume, habe ich da halt einen ungenutzten Raum, sagen wir es mal so. Da ist es mir jetzt das erste Mal aufgefallen, wo du das sagtest. Aber ich glaube, das haben so diese Nature-Themen eher so. Parks war ja auch so ein klassisches Beispiel, wo die Box auf einmal klein und rechteckig war. Das ist
also jetzt nenne ich dir mal ein anderes Beispiel, was bei mir im Regal auch ein Problem ist, weil ich habe für meine ganzen kleinen Spiele habe ich so ein CD-Regal, ein altes, ausgemistetes Billy-CD-Regal genommen. Hitster ist da echt ein Problem, weil es enorm da aus dem Regal rausragt. Und das ist einfach, ja, ich würde mal sagen, so doppelt so lang wie Amigo-Schachteln sind, aber eigentlich fast die gleiche Breite hat. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Star Trek Captain's Chair ist ein relativ neuer Titel, ist von den relevanten Ausmaßungen, sage ich jetzt mal, für das Regal auch nicht so wild. Aber es ist, ich würde jetzt mal sagen, 85% so breit wie eine Agricola-Schachtel oder eine, diese Euro-Titel-Schachteln. Also irgendwie sind die absichtlich schmaler geworden, wo ich mich frage, okay, wie werden die dann vielleicht in den großen Umkartons, in den Lagern verfrachtet? Wie kommen sie zum Handel? Und ist das so viel Einsparung, dass man sagt, ich ziehe da jetzt nochmal absichtlich 1,5-2 Zentimeter ab, mach die schmaler und vielleicht will die auch irgendjemand in der Breite ins Regal legen und stellt dann fest, es klappt so nicht mehr oder ich habe dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Shelf Space über.
Ich verstehe es bei dem Spiel auch überhaupt nicht, denn also da war ja ein Insert drin, wo ich erst so dachte, ey cool, mit Kartensortierung und allem, aber sobald du auch nur ein Sleeve an eine Karte machst, kriegst du die Karten nicht mehr in diese Aussparungen rein. Also hätten die eigentlich, also das Insert ist bei mir rausgeflogen, dann habe ich so billig Deckboxen genommen und das da immer reingesteckt und die Deckboxen in die Schachtel gepackt halt, ne? Weil das dann schon alles irgendwie locker da reinpasst. Aber also wenn sie da so ein Insert machen, dann hätten sie ja theoretisch auch Insert und Box wieder irgendwie 1 Zentimeter oder 2 Zentimeter mehr spendieren können oder halt auf dieses Standardmaß gehen können. Und dann wäre wahrscheinlich jeder glücklich gewesen.
Aber ne? Das ist ein gutes Stichwort. Ich finde, wenn die ein gutes Insert haben, irgendwie gute Aufteilung, wo du sagst, okay, dadurch passt das jetzt alles 100%ig genau in die Box, dann sage ich, okay, dann hat das doch einen Sinn. Aber es gibt so viele Spiele, wo du in die Karten locker reinschmeißen musst oder die Plättchen oder was weiß ich nicht was, wo du denkst, ey, da ist 50% des Volumens ist nicht genutzt durch irgendwelchen Inhalt. Da kann ich es dann wieder nicht verstehen. Dass dann die Kartons entweder so groß oder so klein gewählt sind, dass die Pickepacke voll sind, das macht keinen Sinn. Wenn da ein cooles Konzept hinter ist, wie mit so einem coolen Insert, dann sage ich, ey, wunderbar, dann sollen sie die Größe so machen, passt für mich.
Ja, aber auch nur, wenn das durchdacht ist, ne? Und natürlich, seien wir mal ganz ehrlich, gerade so ein Spiel, das ist ja eher, also schon erfolgreich und viele kennen es, aber es ist ja eher so ein Nischenspiel, was gerade Expertenspieler in die Hand nehmen dann. Ne?
Ja, absolut.
Und die sleeven alle, behaupte ich jetzt. Oder sagen wir mal 90%, ne, will diese Dinger gesleeved haben.
Ja.
Und spätestens dann ist es halt vorbei. Ne? Also das Insert war eh schon nicht so geil, wenn du alles andere außer Karten da irgendwie reinpuzzeln willst. Gerade diese ganzen Pub-Standys, die dabei sind. Aber gerade, dass dann die gesleeften Karten da überhaupt nicht reinpassen, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt.
Ich will mal auch gerne ein anderes Beispiel nennen. Auch ein neues Spiel aus dem aktuellen Jahrgang. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer wird es gerade relativ witzlos sein, dass ich diese Schachtel in die Kamera halte. Deckers von Deep Print Games ist vom Inlay super durchdacht, passt alles genau rein. Denke ich mir, super. Aber es ist auch wieder so ein Format, wo ich sage, typisch Harmonies oder vielleicht auch nochmal kleiner. Also es ist eine kleinere Schachtel als Nature, das ich gerade eben erwähnt hatte. Und ich habe mir da in dem Moment jetzt gedacht, nachdem ich heute die Erweiterung von Seti ins Grundspiel einsortiert hatte und Seti die Erweiterung hat, dass, ich würde mal sagen, dieses typisch neue Zweispieler-Format von Cosmos, Sky Team und Tech Teams und etc., dachte ich, ich probiere mal aus, kriege ich den Inhalt in so eine, ich sage jetzt mal, vermeintlich genormte Schachtel, also weil die einfach jetzt häufiger vorkommt. Und ja, das wäre da drin gewesen. Ja, ich hätte tatsächlich auch so zwei Inserts oder zwei kleine Token-Boxen, die bei Deckers mit drin sind und da, wo wirklich einiges an Luft drin ist. Wenn man die anders designt hätte, wäre das ohne Probleme reingegangen. Also, wo ich mich mittlerweile frage, es gibt diese vermeintlichen Industriestandards, die ich nach meiner sehr persönlichen Wahrnehmung vor 10 Jahren vielleicht noch häufiger gesehen habe, gibt es die noch? Artengarten ist ein ähnliches Beispiel. Artengarten hat auch wieder links und rechts und oben und unten wieder einen Zentimeter mehr als manch anderes Spiel. Ja, es Artengarten soll ja das zugänglichere Spiel sein als Abwandlung von Arche Nova, aber dann hat's halt auch wieder ein neues Format. Das nimmt nicht viel mehr Platz im Regal weg. Ich weiß, und bei mir ist es ein Kallax-Regal, andere haben vielleicht ein Billy-Regal oder was anderes. Aber es ist jedes Mal immer ein Gepuzzle, wo kriege ich jetzt das Spiel irgendwie rein, weil hier oben dann wieder ein Zentimeter mehr ist und ich vielleicht noch ein super schmales Spiel oben drüber gekriegt hätte.
Aber bei Artengarten finde ich den Zentimeter gerechtfertigt, weil die Dinger, also das passt ja echt super in die Box rein, ne? Da brauchst du kein Insert und nix, das ist einfach gut in der Box alles verpackt.
Und also genau, und das ist, glaube ich, eine Kernfrage. Wird das Spiel designt, um es in die Schachtel zu bringen, oder wird die Schachtel um das Spiel herum designt? Also sagt man irgendwann, ich glaube, bei Artengarten wird es auch wirklich so sein, wir können nicht kleiner mit den Plättchen gehen und wir brauchen die entsprechenden Aufsteller. Das hat die Länge, das limitiert uns, dann müssen wir die Schachtelgröße so und so wählen, was sicherlich in der Herstellung auch nochmal zusätzliche Kosten sind. Und dann muss man ja nochmal weiterdenken, dann wird vieles verschifft und dann muss ich den Container mit einplanen und dann sind die Umverpackungen auch nochmal anders. Also da ist ja ein riesen Rattenschwanz dahinter.
Also ich denke, es ist tatsächlich dann auch ein Teil, also es wird wahrscheinlich um das Spiel herum designt werden, aber die Frage ist halt auch, wie viele Möglichkeiten hast du denn jetzt einfach durch die neuen Technologien? Weil durch 3D-Druck und was weiß ich nicht, kann ich so ein Game Trace vielleicht doch irgendwie noch cooler designen und so. Und da bist du jetzt auf einmal flexibler geworden und bist nicht mehr so an den Standardprozess vielleicht gebunden. Wo du sagst, ey gut, dann mache ich jetzt halt die Plättchen doch die 2 Millimeter größer und dann ist der Karton halt, weicht der vom Standardmaß ab oder so. So könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen, dass du auf einmal viel mehr Möglichkeiten hast und viel flexibler bist als noch vielleicht vor 10, 15 Jahren.
In der Theorie müsste das aber alles den Preis in die Höhe treiben für das Spiel, ne? Deswegen
kommt auf die Menge der Produktion halt an. Der Markt hat sich da ja schon verändert. Also ich weiß es nicht, das ist eine Theorie. Kann ich nicht bestätigen und nicht widerlegen.
So wie wir es aber gerade eben gesagt haben, die Box wird an das Spiel angepasst. Wir haben ja ganz viele Beispiele, wo wir sagen, wenn ich das Insert rausnehme, ist da enorm viel Luft drin. Also da hat sich niemand die Mühe gemacht, das Spiel die Box um das Spiel herum zu designen. Mhm. In sehr Extremfällen würde ich dann fast auch sagen, nehme ich das Insert raus, dann habe ich keine 30x30 Zentimeter Box, sondern eine deutlich kleinere, wo ich einfach sofort weiß, okay, hier geht's um Sichtbarkeit im Regal und nicht um ja, in Anführungszeichen Kundenfreundlichkeit, ja, dem 0815-Spieler wird es egal sein, wenn es so ein großes Spiel ist. Und vielleicht passt ja die eine oder andere Erweiterung irgendwo auch mit rein. Aber das ist halt genau die andere Seite der Medaille. Unnötig viel Luft im Karton. Und auf der anderen Seite, wenn man einmal die Schachtel um das Spiel herum designt, dann werden das sehr, sehr wilde Formate.
Ja, aber du musst ja irgendwie rausstechen, wenn du jetzt bei einem YouTuber hinten im Hintergrund im Regal stehst, dann muss er irgendwie auffallen vielleicht. Also.
Ja, vielleicht wird das mittlerweile auch schon mit kalkuliert. Ja, und was habt ihr so für Regale? Also gerade eben habe ich es ja gesagt, Kallax ist bei mir mittlerweile so die Methode der Wahl.
Also ich habe tatsächlich mehrere. Ich habe Kallax, dann habe ich unseren alten Wohnzimmerschrank umfunktioniert, eine Vitrine ist umfunktioniert. Und das gute alte IKEA-Packsystem, ein ehemaliger Büroschrank, ist umfunktioniert. Und der Rest steht auf dem Boden oder oben auf dem Regal oder ja. Es wird allmählich eng, sagen wir es mal so.
Wir haben auch nur ein einziges 2x2 Kallax quasi, wo wir Spiele drin haben, so ein ganz kleiner Würfel halt. Und der Rest sind alles irgendwelche anderen Regale, die überhaupt nicht diese Kallax-Maße haben. Und da passen diese Eurogame-Boxen halt perfekt nebeneinander, ne? Einmal die kleinere und die größere. Und alles, was dann da irgendwie rausfällt, das macht es halt immer kaputt.
Wir hatten im Vorfeld ja schon drüber gesprochen, dass Crowdfunding-Kampagnen mittlerweile auch schon dieses typische Kallax-Format ins Auge fassen. Ja. Oathsworn habe ich dann auch schon gehört, dass extra dann so auch unterschiedliche Boxen designt wurden, dass die gemeinsam in ein quadratisches Kallax-Fach passen. Aber René, du hast einen ganz besonderen Pick gefunden, wo einfach auch das Kallax dann in die Knie geht.
Ja, es wäre auch, glaube ich, vom Gewicht her auch in die Knie gegangen. Das war Isofarian Guard. Als ich das damals bekommen habe und ausgepackt habe, habe ich gedacht, oh, da muss ein neues Regal her. Also das ist von den Dimensionen einfach so unglaublich groß geworden. Aber es macht auch einfach unglaublich was her. Aber es ist halt bestimmt 30% länger, breiter, höher als für so ein Kallax-Regal designt. Also, aber da muss man tatsächlich sagen, es ist auch pickepacke voll, die Box. Also da musst du Tetris können, um hinterher die Einzelboxen da wieder reinzukriegen. Das ist schon.
Du brauchst wahrscheinlich eine Anleitung.
Ja, ist eine Anleitung dabei tatsächlich. Ja. Also das ist schon wirklich voll, aber da habe ich gedacht, warum? Also.
Aber wäre das nicht mal was für Crowdfunding, dass du quasi eine Box-Option, also nicht immer diese Geschichte mit nimm die Big Box, wo du dann alles zusammen reinkriegst, sondern einfach wähle die Box passend zu deinem Regal.
Einige Spiele werben doch damit, dass die Kallax-Format haben bei Crowdfunding mittlerweile. Eben, da siehst du es. Also steht teilweise drin, hier Kallax-konform oder irgendwie sowas steht drin.
Ja, aber das ist doch zu wenig. Ich muss doch mir auswählen können, quasi, wenn ich keinen Kallax habe, ob ich eine andere Boxgröße haben will.
Da kannst du dann die Lux Extra Size XXL Box nehmen.
Oder du bestellst das entsprechende Regal gleich mit.
Oh, auch schön.
Naja, also ich habe mir fast schon gedacht, wir kommen da, glaube ich, auch nicht auf eine universelle Lösung, irgendwie, wie man das, was man Verlagen an die Hand geben könnte, weil da sicherlich die Gründe unterschiedlich sind. Ich habe so viele Beispiele bei mir, auch jetzt die letzten Droiden, was jetzt bald, ich glaube, bei Strohmann auch lokalisiert wird, ist auch wieder so ein ganz Sonderformat, auch nochmal kleiner als Sky Team. Also irgendwie war es bei mir gefühlt ein Trend, dass es so unterschiedliche Formate gibt. Und würde mich freuen, wenn wir ein paar Kommentare dazu hören, wieso die unterschiedlichsten Meinungen sind, oder vielleicht auch Kommentare von Verlagen, was die Gründe dafür sind, wie man sich dafür entscheidet.
Wahrscheinlich Geld.
Am Schluss wird das sein, der schnöde Mammon.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich habe noch eine Frage. Du hattest gerade City angesprochen. Hast du die Erweiterung komplett reingekriegt in die Box?
Ja, tatsächlich.
Aber dann hast du kein Insert in der Box gehabt, oder?
Wollte ich gerade sagen, weil ich habe mir Inserts gedruckt, die genau in diese Box passen. Und jetzt hadere ich, ob ich mir diese Erweiterung holen kann, ohne dass ich mir neue Inserts besorgen kann.
Mein Trick war, also meine ganzen Karten sind gesleeved und die sind zum Glück hatte ich noch einige dieses Sleeves vorrätig mit Ark and Tin Man Sleeves und die kommen in so kleinen Kartons. Und da kann ich dann immer die entsprechenden Schachteln in den Karton dann mit reinpacken. Also ich habe so kleine Deckboxen quasi mit drin. Und das hat jetzt alles ziemlich ausfüllend reingepasst.
Okay.
Also eine weitere Erweiterung, hoffe ich, kommt nicht nochmal.
Aber also für das Spiel kann man sich sogar wünschen, weil es ein gutes Spiel ist, finde ich. Da kann noch mehr kommen.
Ja.
Ja.
Also bei mir hat es nicht gepasst. Wir haben auch mit Insert und die Erweiterung, da ein paar Karten und so haben reingepasst halt noch, ne? Und so ein bisschen von diesen neuen Alien-Rassen an Material, aber nicht alles.
Ja, ich guck mal. Ich warte noch mit der Erweiterung, muss ich mir erst nochmal angucken.
In ein paar Jahren wird es die große Big Box geben, so wie bei Anak. Da macht euch da mal keine Sorgen. Das ist schön. Also wir kommen schon in Richtung konkretes Spielmaterial, das wir besprechen wollen. Wir wollen natürlich in dieser Teamfolge auch ein bisschen darüber reden, was haben wir in der letzten Zeit gespielt. Und dann kommen wir mal zu unserem entsprechenden Blog.
Ich hätte auch eine gute Überleitung, denn ich bin ja ganz froh, dass Sven heute nicht hier ist, denn ich möchte jetzt gerne heute über Schwingenschlag sprechen. Und zwar nicht über Schwingenschlag selber, sondern über die Erweiterung. Die Drachengilde, Drachenakademie, so heißt sie. Und ich habe deswegen so eine passende Überleitung, weil die Verpackung eine Frechheit ist. Also ich habe mich da so unfassbar aufgeregt, das gibt's gar nicht. Die haben neue Karten drin halt natürlich, ja, also es ist so more of the same und ein bisschen extra Regeln noch dabei. Eine neue Drachengröße ist zum Beispiel dabei, die zwischen kleinen Drachen und Babydrachen ist. Also es ist ein ganzer Batzen Karten dazugekommen und dann haben die halt so einen wunderschönen Kartenaufnahmebehälter, ich weiß nicht, wie ich das Ding nennen soll, wo du auch in der Mitte halt diese Höhlenkarten reinlegen kannst und rechts und links die Karten von den ganzen Drachen. Und es passt nicht ansatzweise. Also wirklich einfach überhaupt gar nicht, ja. Und dann hast du da dieses Ding und weißt nicht, was du damit machen sollst. Und dann habe ich mich total aufgeregt und habe natürlich geguckt irgendwie bei Boardgame Geek. Und da hat auch Jamie Stegmaier selber geantwortet. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war so, also die haben sich irgendwas dabei gedacht. Unter anderem, dass du ja bei Stonemaier Games diese Standard-Sortierbox kaufen kannst, die sie im Angebot haben. Und mit der passt dann alles wunderbar in diese Box rein. Aber dann frage ich mich natürlich, warum haben sie überhaupt dieses Plastikding da reingetan? Ne? Also es ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Vor allem, weil mit einer halbwegs günstigen Verpackung der Erweiterung, man glaube ich, also wir haben jetzt die Packung der Erweiterung genommen, die mit reingetan in die Grundbox. Da geht aber, weil natürlich irgendwie ein paar Pappen drin sind im Spiel, der Deckel nicht mehr ganz zu. Hätte man die aber ein bisschen kleiner gemacht und nicht dieses Plastikding da drin gehabt, wäre das die Lösung gewesen, ne? Dann hätten wir das mit reingestellt und dann wäre vermutlich wahrscheinlich sogar möglich gewesen, den Deckel zuzumachen. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ich habe mich total aufgeregt, deswegen musste ich das hier nochmal loswerden. ich muss aber leider auch sagen, dass das eine Erweiterung ist, die sich für mich nicht so richtig gelohnt hat. Ich mag das Spiel ja total gerne und ich finde ja von diesen ganzen Schlagspielen Schwingenschlag am besten, auch wenn viele sagen, ja, die weiß ich nicht, KI-generierten Drachen oder wo auch immer die herkommen, da können sie nichts mit anfangen. Fische gibt's wirklich und das sind echte Fische und die Vögel gibt's wirklich, sind echte Vögel. Irgendwie hat mich Schwingenschlag oder uns hier gerade Schwingenschlag am meisten gekriegt, weil es einfach ein bisschen expertiger war dabei. Und jetzt haben
ist
sie
das,
einen ganz
ist
schön...
Ist das viel komplexer als Flügelschlag?
Ein bisschen, würde ich sagen. Also auch ressourcentechnisch ein bisschen enger und so, finde ich. Fühlt sich zumindest so an.
Okay.
Und jetzt haben sie eine Änderung gemacht, die ich eigentlich ganz gut fand. Die hat mir auch gefallen, sodass wir schon überlegen, ob wir vielleicht nur das eine mitnehmen und so. Und zwar haben sie das Spiel eigentlich noch ein ganz bisschen enger gezogen. Denn normalerweise hat man ja 4 Runden gespielt und hat jede Runde 6 Münzen gehabt. Und die Münzen hat man eingesetzt, um die Aktionen zu machen. Also 6 Aktionen pro Runde. Und jetzt haben sie quasi so einen Modus, wenn du passt, kannst du auf ein bestimmtes Feld gehen und kriegst dann zum Beispiel 5 Münzen und 2 Eier oder du kriegst 5 Münzen und 2 beliebige Ressourcen oder sowas. Und es gibt ein einziges Feld, da kriegst du 6 Münzen. Das heißt also, dass sie quasi die Aktionsanzahl ein bisschen reduziert haben, wenn du halt einfach schon weißt, welche Ressourcen du brauchst oder ob du gerade Eier brauchst oder ob du eine Drachenkarte brauchst oder sowas, die du dir dann einfach übers Passen da schon holst. Dadurch ist das Spiel noch ein ganz bisschen enger geworden, hatten wir so das Gefühl, was uns aber eigentlich ganz gut gefallen hat, muss man sagen. Ja, also das passt ganz gut. Ansonsten sind es neue Höhlenkarten, es sind neue Drachen generell in den Stufen reingekommen, es sind neue Drachen Gilden heißen die, glaube ich. Ja, genau, diese Drachengilden sind reingekommen, neue Endziele und sowas. Das ist alles also mehr oder weniger Standard, bin ich auch ganz ehrlich, das braucht es nicht unbedingt. Und jetzt gibt's halt eine neue Drachengröße, die heißt Zögling. Und die muss man trainieren. Und zwar trainiert man die, indem man durch die Höhle durchläuft. Und dann haben die so aufgedruckte Felder, wo man zum Beispiel eine Milch bezahlen muss oder ein Ei bezahlen muss oder sowas. Und wenn man den Drachen vollständig trainiert hat, also diese ganzen Ressourcen der Reihe nach bezahlt hat, also dreimal durchgelaufen ist zum Beispiel, dann hat man den Drachen einsatzbereit. Das kann dann Entwertung sein oder halt einfach wieder eine Durchlaufaktion oder eine Rundenendeaktion oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich ganz witzig, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Also es ist ja ein Spiel, wo sowieso schon sehr viele Karten drin sind und es deswegen manchmal ein bisschen schwierig ist, passend Sachen zu kriegen. Also du brauchst kleine Drachen und du kriegst halt einfach keine kleinen Drachen. Und wir hatten das Gefühl, dass der Effekt noch schlimmer geworden ist. Also wir waren eigentlich inzwischen... Durch die Menge der Karten oder was? Ja, genau. Wir waren inzwischen eigentlich immer über 100 Punkten irgendwo gelandet. Am Ende und ich hatte jetzt ein Spiel, es passte nichts zusammen. Ja, also ich habe Karten gezogen ohne Ende und ich habe nie Karten gekriegt, die mich irgendwie vorangebracht haben, die ich ausspielen konnte, um Ressourcen zu kriegen oder sonst irgendwas. Das heißt, ich hing so richtig fest und bin dann am Ende so gerade auf 80 Punkte gekommen. Und das haben wir vorher in den Spielen nicht erlebt und ich habe es mir jetzt erklärt, einfach durch diesen größeren Zufall, dass du halt wirklich nicht noch mehr passende Karten, also dass die Karten einfach nicht mehr in der Wahrscheinlichkeit gut zusammenpassen halt. Mhm. So dass wir ernsthaft schon überlegen, ob wir die wieder rauspacken. Also vielleicht diesen Mechanismus zum Passen behalten halt, weil der irgendwie ganz nett ist und ein bisschen gucken, was man von den neuen Endzielen noch benutzen kann und so. Aber ich befürchte fast, dass es die zusätzlichen Karten so nicht unbedingt gebraucht hat. Aber es ist zwei Partien, haben wir, glaube ich, bisher gemacht und vielleicht fehlt es auch einfach noch ein bisschen an mehr Partien, um das gut beurteilen zu können. Der erste Eindruck ist aber nicht so gut.
Weißt du auch, wie oft du das Grundspiel gespielt hattest?
30 Mal.
Okay, also da rechtfertigt sich eigentlich auch eine Erweiterung, wenn man schon so oft ein Grundspiel gespielt hat. Bei mir ist es nämlich mittlerweile so, gerade so ein kartenbasiertes Spiel, ich brauche nicht More of the Same, ich brauche eigentlich... Im klassischen Sinne More of the Same vom Grundspiel, bevor ich mir irgendwie eine Erweiterung dazu hole. Ich habe das irgendwann gemerkt bei Arnak, ich habe mir alle Erweiterungen geholt und war Arnak dann vielleicht meine eigene Version zumindest nur dreimal gespielt und dann ansonsten andere Partien woanders mitgespielt. Und wenn die Leute das Grundspiel noch nicht kennen, dann spielst du halt auch immer nur das Grundspiel. Wobei ich mittlerweile halt auch schon nicht zurücknehmen muss. Also Seti war jetzt mal wieder eine Ausnahme, wo ich sage, das Spiel hat mir auch so gut gefallen, da hole ich mir die Erweiterung. Aber wenn du jetzt sagst, okay, 30 Partien Schwingenschlag und dann holst du dir die Erweiterung dazu und die verbessert eigentlich dein Spielgefühl noch, dann ist es natürlich schon irgendwie so ein
ja. Step-back. Es kommt ja immer drauf an, also ich finde gerade solche Spiele spielst du ja auch selten immer in der gleichen Runde. Wenn du die immer in der gleichen Runde spielst, dann macht eine Erweiterung irgendwann Sinn. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, also Schwingenschlag habe ich jetzt noch nicht, aber Flügelschlag haben wir sehr, sehr viel gespielt. Und da hatten wir tatsächlich die gleiche Erfahrung mit den Erweiterungen. Es ist nicht unbedingt besser geworden, weil du, wenn du mit der Gruppe wieder spielst, mit einer neuen Gruppe, du immer ein, zwei Leute dabei hast, die nicht kennen. Und dann hast du da auf einmal so viele Zusatzoptionen mit neuen Zutaten und neuen Nahrungsmitteln und, was die Leute dann auch schnell abgehängt hat. Die da öfters dabei waren, die waren total happy damit und fanden das auch gut. Aber ich bin da mittlerweile auch von weg, wie der Tobi, die Erweiterung zu kaufen, weil ich sage, hey, ich spiele es selten in der gleichen Runde so oft, dass es sich dann für mich lohnt, da die Erweiterung zu kaufen.
Ich liebe Erweiterung.
Das ist das Problem, ja.
Manchmal fixen solche Erweiterungen ja eigentlich auch Probleme des Grundspiels und da finde ich es ja gut. Also Seti hat jetzt kein Problem für mich, aber es ist quasi ja wieder so ein Präludium wie bei Terraforming Mars mit dabei, dass du einfach in Anführungszeichen schnelleren Einstieg bekommst, du spielst eine Runde weniger, dafür machst du quasi auch mehr in der ersten Runde. Es wartet bei mir noch, dass es gespielt wird, aber ich bezweifle, dass es deutlich schneller wird. Aber so eine Erweiterung, da überlege ich dann vielleicht weniger, brauche ich es oder brauche ich es nicht, wenn ich schon höre, okay, also es ändert was am Grundspiel und verwässert es nicht groß. Ja. Oder jetzt bei Seti auch, ich krieg mehr Aliens, dann weiß ich, okay, nach der Erfahrung vom Grundspiel, es wird das Spiel nicht verlängern, es wird es nicht verwässern, es ist nur mehr Variabilität. Und dann finde ich das wiederum gut.
Hm.
Ja, aber wenn ich da jetzt wieder 300 Karten irgendwo mit reinmische und hier viel Spaß damit. Ja. Das hat bei mir dann irgendwann auch bei Flügelschlag die Erweiterung. Die haben das alles gekillt, ja. Wie bei René.
Also, ich glaube, wenn das Leute sind, die dieses Spiel mögen, Schwingenschlag, und die das viel spielen wollen und sowas, dann ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Ich glaube, für alle, die sagen, wir spielen das gelegentlich und so, da kann man erstmal noch ein paar Spiele drauf sammeln, bevor man sagt, okay, ich gucke jetzt und hole mir vielleicht die Erweiterung dazu.
Ich versuche jetzt gerade einen guten Übergang hinzukriegen. Der einzige Übergang, der mir gerade einfällt, ist, dass ich mich auch über das letzte Spiel, was ich gespielt habe, am Anfang aufgeregt habe. Und zwar ging es um ein Spiel, das jetzt letztes Jahr habe ich das auf einer Messe gesehen und da war ich auch direkt angefixt, weil es wieder eine IP hat, die mich auch direkt hat und ein Spielmechanismus, der neu aufgelebt wurde, der ich glaube 2006 und 2013 schon mal gelebt wurde mit einem anderen Szenario, und zwar spreche ich von Battle of Hoth. Die Spielbasis davon ist ja im Grunde genommen das gleiche wie Battlelore von, ich glaube 2006 war es oder 2007 oder irgendwie sowas. Und das habe ich früher gespielt bis zum Abwinken. Also wirklich, wirklich viel gespielt. Und da habe ich gedacht, geil, das Setting Battlelore jetzt mit Star Wars, großartig. Und dann habe ich diesen Karton aufgepackt und dann steht auf der Spielanleitung, lesen Sie erst die Spielanleitung, um die Regeln zu lernen. Da habe ich gedacht, Potzblitz. Also ja, das ist eine Erkenntnis. Also
gleich von Anfang an, da hat
und das ging dann weiter und danach können Sie dann ein Spiel aus dem Szenario-Heft spielen und wir empfehlen Ihnen mit Szenario 1 zu beginnen. Da habe ich gedacht, Alter, wer hat denn das denn geschrieben? Ne? Also Regelanleitung für Dummies. So, und so ist die ganze Regelanleitung, wo du denkst, das ist geschrieben für Leute, die noch nie was mit dem Brettspiel zu tun hatten, die vielleicht das erste Mal so eine coole Schachtel gesehen haben, aufmachen und denken, was muss ich hier eigentlich machen? Und dann sagen sie, lies erstmal die Regeln. Und dann spiel mal das erste Szenario, fang das Heft vorne an zu lesen. Wo ich denke, also, habe ich tierisch
aber bei der Star Wars-Lizenz ist es halt durchaus auch gerechtfertigt. Also,
ja, das habe ich mir dann da, deswegen habe ich mich nur kurz aufgeregt, weil ich gedacht habe, ja, aber das ist eine IP, die fixt vielleicht Leute an, die noch nie was mit Spielen zu tun haben. Und dann ist ja gerade auch Episode 5 in Star Wars auch so eigentlich der für mich beste Star Wars Film. Und daraus dann ein Spiel zu machen, okay, macht vielleicht Sinn. Deswegen habe ich mich nur im ersten Teil aufgeregt. Aber diese Regelanleitung ist auch einfach nicht gut geschrieben. Also da tauchen dann im Anhang irgendwelche essentiellen Punkte auf, die das Spiel beeinflussen. Und ich meine, warum packe ich sowas nicht in die vorderen Regeln? Warum packe ich das irgendwo hinten in den Anhang rein? Aber ich kann ja erstmal anfangen. Kennt ihr Battle of Hoth? Kennt ihr Battlelore? Habt ihr das irgendwie mal gespielt?
Vom Namen.
Beides noch nicht gespielt.
Beides vom Namen. Also es ist im Grunde genommen ein Miniaturenspiel. Du hast ein Spielbrett, das ist in drei Zonen aufgeteilt. Linke, mittlere und rechte Zone. Und du platzierst laut Szenario dann immer nach einem Szenarioaufbau deine Miniaturen. So, und die haben dann unterschiedliche Fähigkeiten, du hast Imperiale und Rebellenfraktionen, die spielen gegeneinander, ist ein Spiel eigentlich, wo sie sagen, ist für 2 bis 4 Spieler, für mich ist das ein klassisches 2-Personen-Spiel, zu viert macht das meiner Meinung nach keinen Sinn und zu dritt kannst du das auch nicht spielen. Also ist für mich ein 2-Personen-Spiel und die sitzen sich dann gegenüber, bauen ihre Armeen nach dem Szenario-Heft auf, das ist einmal vorgegeben, was dann gerade passiert, ist noch ein bisschen nette Story dabei, was jetzt gerade eigentlich passiert. In dem ersten Szenario war es dann so, dass die Rebellen auf ihrer Patrouille festgestellt haben, dass die imperialen Truppen gelandet sind und die versuchen sie jetzt erstmal aufzuhalten. Und dann hast du da so kleine Droiden-Miniaturen, Fußvolk, dann hast du da ein paar AT-ATs, also die großen vierbeinigen Stampfer, die da rumlaufen und ein paar Gleitflieger. Und die kämpfen da gegeneinander. Und der Kampfmechanismus, der ist eigentlich relativ simpel. Du hast je nach Szenario 3 bis 4 Handkarten. Und da steht dann drauf zum Beispiel, du darfst 2 Armeen auf der linken, in deiner linken Zone aktivieren und angreifen lassen. Also bewegen und angreifen lassen. Oder du darfst alle Einheiten bewegen. Du darfst alle Fahrzeugeinheiten bewegen. Du hast also immer so eine Kartenvarianz. Du spielst eine Karte aus, führst die Aktion aus und ziehst eine Karte nach. Relativ simpler Mechanismus. Und ich bin da so mit den Erwartungen aus Battlelore rangegangen und habe aber festgestellt, dass es dann auch von den Regeln doch ein bisschen seichter geworden ist. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich finde, es ist so ein Spiel, das dauert 30 Minuten, ein Szenario. Du hast insgesamt, glaube ich, 25 Karten. Die mischst du, ziehst 4 Karten, spielst eine aus, machst schnell die Aktion, legst die Karte ab, ziehst eine neue nach. Du hast, die Downtime ist total überschaubar. Und die Angriffe werden dann mit einem ganz simplen Würfelmechanismus ausgeführt. Du hast mit deinen Einheiten unterschiedliche unterschiedliche Anzahl von Angriffswürfeln und unterschiedliche Bewegungspunkte. Und das macht das Spiel super schnell und simpel und echt einen guten Einstieg. Und das hat mich dann auch wieder so ein bisschen bei dem Regelheft beruhigt, wo ich gesagt habe, hey, das ist nichts für Kenner, das ist auch vielleicht kein Spiel für Experten, aber für Leute, die an so ein Thema rangeführt werden wollen, die schnell mal spielen wollen, Bombe. 11 Seiten Regeln plus den Anhang, den ihr leider auch lesen musst, dann sind es glaube ich 17 Seiten oder so, 12. Und du spielst das Spiel. Also mir hat das richtig gut gefallen. Wir haben das gestern das erste Mal gespielt. Lag jetzt also ein halbes Jahr auf einem Pile of Shame, was eigentlich für mich ein relativ guter Wert ist. Und da haben wir direkt an einem Abend mit Regelerklärung 3 Partien gespielt, die ersten 3 Szenarien. Fand ich ein Bombending. Und die Miniaturen sehen unglaublich gut aus. Also das muss man wirklich sagen. Wir sind wirklich ist gut.
Ist viel drin auch, ne? An Miniaturen, glaube ich.
Ist viel drin. Also viele Infanteristen sind da drin. Dann hast du 3 AT-ATs, ein paar Druiden, ja, diese Späbdruiden und ein paar Gleiter und ein, also ist top. Und das kam mit guten Inserts drin. Da hast du direkt so eine gute Aufbewahrungsbox, holst du raus, machst einen Deckel auf, kannst die Miniaturen platzieren. Top. Also da sage ich wieder, da ist das Format ist leider nicht ganz so konform, wie es sein sollte. Sind wir wieder beim Anfang unseres Themas. Aber das ist gut ausgefüllt, passt. Also für mich eine total runde Sache und schnell zu spielen und ein Top-Thema. Star Wars funktioniert bei mir immer.
Ich würde das eigentlich auch gerne mal ausprobieren, nur funktionieren bei mir zu Hause Skirmish-Spiele irgendwie nicht. Also so 1-1 und jetzt schieben wir hier Miniaturen hin und her. Habe ich nicht die richtige Zielgruppe. Das, wie heißt nochmal das große Zwei-Personen-Spiel, auch Star Wars Lizenz, helft mir mal kurz. Rebellion. Genau. Rebellion. Das war tatsächlich gut, weil das auch noch so ein bisschen Hidden Information war und es hat zwar auch Miniaturen, aber nicht so schnell und es ist kein direkter Kampf, zumindest keiner auf Augenhöhe. Das war tatsächlich dann, funktioniert ein bisschen besser bei mir. Ich habe jetzt gerade eben geschaut nach Bildern, um das ein bisschen nachzuvollziehen. Es gibt tatsächlich ein Kinderspiel von Lego, Star Wars Battle of Hoth. Vielleicht, aber ich habe jetzt nicht gesehen, oder die Designer sind zumindest nicht die gleichen. Ich vermute, das sind da durchaus auch unterschiedliche Spiele. Habe mich gerade aber an deiner Regelerklärung so ein bisschen daran erinnert gefühlt, dass vielleicht war das eine ähnliche Zielgruppe, wo man da rangegangen ist.
Ja, vielleicht. Ich habe auch, weil mich das so ein bisschen getriggert hatte, hatte ich auch geguckt und habe ich halt gesagt, okay, es hat ein Waiting-Rating von 1,87. Also da weiß man schon, wo man sich bewegt. Ja. Also vom Niveau her. Also es ist ein super Einstiegsspiel und tatsächlich, du hast halt einen relativ großen Glücksfaktor. Also du musst halt einmal wissen, du hast 25 Karten. Und es werden 3 Zonen bedient plus ein paar Bonuskarten und hinterher kommen noch wohl Leaderkarten und ein paar Sonderfunktionen rein. Und du hast 25 Karten und weißt, wenn ich jetzt meine ganzen Armeen auf der rechten Seite, auf der rechten Flanke stehen habe, irgendwann ziehe ich die Karten für die linke Seite. Also das macht es dann so ein bisschen taktischer. Das musst du ein bisschen abschätzen, wie du deine Karten ziehst, ist ein großer Glücksfaktor und du würfelst halt. Du würfelst mit 3 Würfeln oder vielleicht mal mit 4 Würfeln oder mit 2 Würfeln. Und du würfelst. Und dann weißt du halt, triffst du nicht. Ist nicht unbedingt ein taktisches Talent gewesen. Also ist halt
Würfel. Wie ist der 4-Spieler-Modus umgesetzt, genau?
Ja, du spielst dann 2-2 und die sollen sich dann angeblich, also ich hab's nicht so ganz verstanden, absprechen, wo ich mir denke, warum?
Also jeder mit eigenem Kartenstapel?
Nee. Du hast dann in der Mitte, du hast vorne dann so einen Ständer für die Karten und darüber kannst du dann mit deinem Partner entscheiden.
Okay, da.
So habe ich es zumindest verstanden. Also korrigiert mich gerne in der Community, wenn ich da jetzt Blödsinn erzähle, aber so war es. Und deswegen ist es für mich ein Zwei-Personen-Spiel. Du hast da 4 Karten vor dir, da brauchst du jetzt nicht groß diskutieren, welche Karte du spielst. Also
es, ja, es ist ja dann das Gleiche wie bei...
Ist wahrscheinlich gut, wenn du, wenn Papa und Sohn, der ja. Papa, der seit 30 Jahren Star Wars Fan ist, zeigt dem kleinen Sohnemann hier, komm, lass uns mal Star Wars spielen. Und das spielst du halt 8 und das ist auch total in Ordnung.
Ja, wie bei Rebellion auch, jetzt, ne? Also da war auch die Team-Variante, ich weiß nicht. Braucht's das wirklich? Aber auf der anderen Seite war bei Rebellion halt so ein bisschen der Nachteil, was, 2 Personen spielen, das dauert über 4 Stunden, kann das wirklich sein? Und dann hat man vielleicht das mit reingebracht, naja, du könntest auch zu 4 spielen, dann dauert es halt nochmal länger, aber dann lohnt sich die lange Spielzeit. Jetzt aber bei dem Spiel jetzt hier, wenn, weil du gerade auch gesagt hast, es wird viel gewürfelt, naja, wenn es eine halbe Stunde dauert, dann ist es genau das, wo man das auch tolerieren kann. Ne?
Sie wollen wahrscheinlich 4 einfach auf die Schachtel schreiben, ne?
Ja, vielleicht, kann sein. Aber was ich halt tatsächlich gut finde, es sind halt 8, auch so ein Thema, da steht überall Szenarios, das triggert mich ja auch. Es sind die Szenarien, aber es ist ein anderes Thema halt, wo ich mir denke, es sind 18 Szenarien und dann gibt's noch eine Kampagne. So, und bei Battlelore war es halt so, zur Kampagne kann ich noch nichts sagen, weil ich es noch nicht gespielt habe, aber bei Battlelore war es halt so, du hast eine Kampagne gespielt und je nachdem, wie nach Schlachtausgang, wenn der eine gewonnen hat, hat man halt ein anderes Szenario weitergespielt, als wenn er die Schlacht verloren gegangen wäre. Also das heißt, da hat man so einen gewissen Leitfaden, wie sich so eine Schlacht halt auch entwickeln kann. Ich hoffe, das haben sie dann hier auch umgesetzt. Kann ich vielleicht in einer anderen Folge mal was zu sagen, wenn wir mit der Kampagne gestartet haben.
Ja, schön. Dann würde ich mal weitermachen, auch mit einem Spiel, wo 1 bis 4 Spieler draufsteht. Und ich denke mir auch, 4 Spieler, da wollte man das unbedingt mit draufspreiten, dass es sich jemand holt. Aber es funktioniert laut Boardgame Geek am besten alleine. Und ich habe mir das aus dem Grund auch geholt. Deckers hatte ich gerade eben dann schon im Eingang zu unserem Thema erwähnt. Es ist eine Neuimplementierung von Renegade. Hat jemand von euch eins der beiden Spiele schon irgendwie mal gespielt oder davon gehört?
Ja, auf der Messe bin ich drumherum geschlichen, aber...
Ja, gehört. Deckers.
Ja, genau.
Es ist so eins dieser typischen Alarmspiele, die ich eigentlich gar nicht mag. Das habe ich eigentlich auch schon in ein paar Folgen gesagt. So, was war das hier nochmal? Daybreak, Emission oder sowas, wo ich immer so ein bisschen, Pandemie, Season 1, habe ich einfach bis zum Erbrechen dann so gespielt. Also natürlich bis zum Erbrechen, weil man ja nicht 12 Monate dann durchspielt. Aber das hat für mich dann den Mechanismus ein bisschen madig gemacht. Und ich habe mir relativ wenig zu Deckers und Renegade durchgelesen, was für das Spiel jetzt hier spricht, weil ich wieder zu diesem Mechanismus zurückgekommen bin. Ich lege irgendwo Tokens drauf und wenn eine gewisse Anzahl an Tokens da ist, dann kommt es zu einem Outbreak und es ist überall Panik und ich muss irgendwie Feuer löschen. Und so eine Art Spiel hier ist es auch. Viele vergleichen das auch mit Spirit Island, wo ich jetzt nicht so komplett voll die Parallelen sehe. Was man hier macht, ist es ein modulares Spielbrett und auch so von den Materialien hier eigentlich sehr überschaubar. Das Spielbrett, das sind jeweils 6 Hexagonfelder, die so fest miteinander verbunden sind in 5 verschiedenen Farben und die werden entweder zufällig oder nach Vorgabe aneinander gelegt. Das sind so die unterschiedlichen Server eines großen Netzwerks und wir sind die Decker, also die Hacker, die dann hier eine große Super Massive Machine hacken wollen. Und wir machen das Ganze über Handkarten. Wir haben so ein Deck von 15 Karten. Das bleibt auch immer irgendwie gleich. Wir können uns dann aber neue Karten dazu holen und müssen dafür andere trashen. Da hat man quasi so eine Marktauslage. Und auf den Karten sind unterschiedliche Symbole, die ich dann einsetze zum Platzieren von verschiedenfarbigen Markern, die unterschiedliche Dinge tun können. Blaue Marker erleichtern mir dann das Bewegen über das Feld. Rote Marker sind dann so typische Kampfmarker, mit denen ich dann den Gegner, also gegnerische Tokens, Speer und Wächter-Tokens dann entfernen kann. Und mit gelben Markern kann ich gegnerische Tokens quasi bekehren und zu meinen machen. Mit grünen Markern kann ich eigene oder fremde Marker verschieben. Und dann kann ich halt vieles dann nochmal ein bisschen besser machen. Und das ist ein richtig brainy Puzzle. Also gerade alleine, ich weiß, warum das gerade in der Solospieler-Community Renegade und Deckers ganz gut ankommt. Und mir hat es jetzt auch sehr gut gefallen. Die erste Partie war ein bisschen holprig, weil das Regelheft zwar gut geschrieben ist, aber nicht so eingängig strukturiert ist. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es ad hoc besser machen könnte. Aber es fängt dann halt so mit Konzepten an und dann Spielablauf hier und dann ist hier nochmal, also das sind Wächter und das sind Speer und das machen die, um einfach dieses die Outbreak-Szenarien ein bisschen zu erklären. Ist hier und da dann schon ein bisschen kleinteilig. Also ich brauchte jetzt meine zwei Solo-Partien, um da ein bisschen reinzukommen, aber ich bin schon irgendwie angefixt. Also ich bin nicht mehr so, ich habe keine große Aversion mehr gegen diese Ausbruchsspiele. Das ist für mich schon mal gut.
Also, wenn du Spirit Island sagst, bin ich natürlich sofort hellhörig. wie vom Schwierigkeitsgrad, das ist vergleichbar mit Spirit Island und so, dass ich das auch gut skalieren kann für mich selbst.
Also Spirit Island hatte ich bisher immer nur in den Grundversionen gespielt und auch immer mit Leuten, die das enorm zelebriert haben. Und da gehen natürlich dann die Leute auch Händchen halten durch, Alpha-Player lässt grüßen. Dann waren die Partien für mich eigentlich schon auch immer machbar. Und dann, ich habe es mir irgendwann mal selber zugelegt und habe dann auch solo mal gespielt, auch two-handed. Und ich finde Spirit Island Grundspiel, da hatte ich den einfacheren Zugang und habe das Spiel eher verstanden als Deckers jetzt am Anfang. Und ich glaube, Deckers wird, je mehr man diese unterschiedlichen KIs, die man bekämpft, je weiter man da voranschreitet, desto knackiger wird das Ganze auch. Weil ich dann hier und da schon merke, okay, ich bin alleine auf dem Feld oder auch zu zweit. Man muss dann schon gucken, wo gehe ich hin, wie bewege ich mich, weil meine Handkarten sind einfach limitiert auf 15 Karten. Ich ziehe immer 5 in einem Zug und ich kann die dann halt so lange runterspielen, maximal eine dann behalten für den nächsten Zug. Und zwischen den Zügen kommen dann meistens immer neue Präsenzen, Speer, Wächter aufs Spielfeld, die sich dann auch selber teilweise bewegen können. Ja, und das, also das, da gibt's halt schon so ein bisschen Parallelen zu Spirit Island. Das sehe ich dann schon. Da ist Spirit Island aber vielleicht noch ein bisschen thematischer und dem einen oder anderen auch von der Optik ein bisschen ansprechender. Deckers, da ist das Spielfeld halt sehr, sehr clean, was ich gut finde für die Übersichtlichkeit, weil man dann schon eigentlich nur, man guckt auf die Tokens, wo schiebe ich was hin und ich brauche nicht irgendwie großes Artwork auf dem Spielfeld. Das hat man sich dann, glaube ich, da auch schon gedacht. War auch vorher bei Renegade so. Und das schöne Artwork habe ich dann auf den Karten. Aber ganz ehrlich, da gucke ich dann auch auf die Symbole und nicht, oh, da ist jetzt aber eine schöne, also sehe ich ein schöner Computerstecker abgebildet oder so.
Wie ist das mit der Übersichtlichkeit generell? Also wenn ich kenne jetzt nur Spirit Island, habe ich einmal, glaube ich, gespielt. Und Deckers, wie gesagt, nur auf der Messe gesehen. Wie ist das so vom Vergleich her, von der Übersichtlichkeit? Weil es sieht ja dann doch schon anders aus.
Es sieht anders aus, aber wie ich sagte, es ist halt sehr, sehr clean. Ja, du hast die 5 Server in einer Farbe, da sind die Zahlen 1-6 nochmal irgendwie drauf und dann verschiebst du da kleine runde Marker drauf. Ich finde es schon sehr, sehr übersichtlich. Was es halt ein bisschen komplex macht, ist dieses Puzzle zu lösen. Wie komme ich von A nach B, wenn bei B gerade die Hölle brennt, aber ich gerade bei A stehe und ich halt gerade nicht die Handkarten habe? Wie kann ich vielleicht eine andere Fähigkeit dazu nutzen oder wie baue ich mich auf? Weil man möchte eigentlich eigene Programme installieren, quasi Tokens dann runternehmen, um nochmal einen fetten Token draufzusetzen, der was Besonderes machen kann. Dann kann ich mich teleportieren, dann kann ich quasi eine Kopie von mir erstellen als Geist und irgendwo beliebig auf dem Feld Aktionen machen. Ich muss das Ganze aber erstmal aufbauen. Und da braucht's, ja, glaube ich, es ist auf einem ähnlichen Komplexitätslevel einfach wie Spirit Island. Wenn man sagt, ich habe jetzt schon Spirit Island alles durchgespielt, kann ich das hier wirklich sehr gut empfehlen. Das ist halt einfach ein anderes Setting, was mich ein bisschen mehr anspricht. Und so von den Karten und Marktauslagen, da gibt's richtig viel Spieltiefe, glaube ich. Und es ist eine kleine handliche Box, das muss man halt dazu sagen. Sie passt jetzt nicht unbedingt immer passend ins Regal, aber wenn man sagt, man hat zu Hause nur 10 Spiele, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann ist man bei Deckers vielleicht besser bedient als bei Spirit Island, was jetzt nur die reine Schachtelgröße angeht.
Spirit Island hat Standardmaß.
Ja, wie gesagt, Vor- und Nachteil. Nils, hast du noch was?
Ja, und zwar auch was Kooperatives. Denn meine Frau und ich, wir spielen ja gerne kooperativ und wir spielen sehr gerne auch anspruchsvoll kooperativ. Also sowas wie Sky Team ist zum Beispiel überhaupt nicht ihr Ding und so. Das müsste schon immer möglichst eher was Größeres sein. Und dann bin ich halt immer auf der Suche und bin irgendwann gestolpert über The Loop. Oh. Aus dem Jahr 2020, also auch schon jetzt ja fast 6 Jahre alt, ne? Oder 6 Jahre alt jetzt. Und dann habe ich gesehen, es ist von Theo Rivière und der hat eins meiner liebsten Spiele, also liebsten kleinen Spiele so gemacht, nämlich Draftosaurus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ja. spiele ich total gerne.
Ja.
Das läuft doch in der Schule irgendwie immer ganz gut und bringt die Schüler so ein bisschen in so, okay, wir draften und setzen die da hin und naja. Ja, und The Loop war dann so, ich habe das Cover gesehen und ich finde es einfach mega geil, ja, also das muss man sich angucken, bitte, zu liebe Zuhörer, schaut euch das Cover an und dann müsst ihr euch entscheiden, ob ihr das mögt oder nicht, denn es sieht einfach alles in diesem Spiel so aus, also das Cover sagt auch aus, wie das Spielbrett, wie bunt das Spielbrett dann ist und so. Storymäßig geht's um Dr. Fu, F-O-O, ne, nicht F-U und so, der eine Zeitmaschine gebaut hat und wir sind Zeitagenten und jetzt bringe ich wahrscheinlich gleich 1000 Begriffe durcheinander. Ich weiß nicht mehr genau, wie die, also wer Marvel kennt, der kennt vielleicht die TVA, diese Zeitorganisation, die da irgendwie die Zeitlinie gerade hält, das sind wir quasi. Ja, also wir sind Agenten, die alle auch so eine kleine Spezialfähigkeit haben und alle so ein kleines eigenes Kartendeck von 6 Karten haben. Und dann wollen wir halt Dr. Fu aufhalten und seine Zeitmaschine zerstören. Und das machen wir, indem wir halt erstmal seine Duplikate immer wieder in, also es gibt so 7 Zeitzonen, die um die Zeitmaschine drumherum angesiedelt sind. Und da muss man halt die Duplikate immer in ihre eigentlichen Zeitzone zurückbringen, damit die halt verschwinden. Gleichzeitig ist aber Dr. Fu halt immer einmal pro Spielerzug dran. Und der hat in der Mitte so einen Verteiler, wo man Cubes reinschmeißt, also so rote Cubes. Und die werden dann auf 3 Zeitzonen verteilt. Und je nachdem, wo die hingedreht wird, in welche zeitliche Ära, und wenn da Duplikate liegen, werden halt mehr Cubes reingeschmissen. Das heißt, man will also quasi die Duplikate beseitigen, damit man weniger Cubes kriegt. Denn in dem Moment, wo man 4 Cubes in einer Ära hat, kommt es zu einem sogenannten Zeitvortex und beim dem 4. Vortex haben wir verloren oder wenn halt eine Zeitära das 2. Mal einen Vortex hat. Also es geht halt alles darum, diese Cubes quasi nicht zu kriegen. Und da ist eine gehörige Portion Glück dabei, ne? Also erstmal haben wir ein Kartendeck von Dr. Fu, der immer guckt, in welche zeitliche Ära er sich dreht. Also wo kommen die Cubes hin? Und dann ist halt immer die Frage, die Duplikate werden aus dem Beutel gezogen. Wo kommen die hin, ne? Und dann kann es einen halt mal so richtig erwischen, gerade wenn dann alle Cubes quasi in eine einzige Ära reinfallen, dann ist die halt sofort weg. Und es ist so ein Ding, was mich total abtönt normalerweise, wenn da so ein großer Glücksfaktor dabei ist, aber man kann halt doch relativ gut über seine Aktionen gucken, okay, welche Ähren sind noch dran, wo muss ich vielleicht aufpassen, wo muss ich irgendwie gucken, was ich, also wo muss ich vielleicht Duplikate beseitigen, welche könnte als nächstes kommen, wo muss ich Zeitrisse beseitigen und so, und das gleicht das so ein bisschen aus. Wir haben auch so einen minimalen Deckbuilding-Aspekt dabei. Wir haben nämlich 3 Karten immer ausliegen. Wir können auch neue Karten dazukriegen. Wir können auch relativ leicht Karten loswerden. Und dann haben wir im Prinzip diese Aktion, also 3 Aktionen, die wir pro Runde machen können mit diesen Karten. Und der Trick ist, und das ist namensgebend für das Spiel, dass wir einen sogenannten Loop machen können. Und dann können wir alle Karten, also alle Karten, die wir ausliegen haben, die das gleiche Sphärensymbol haben, also da sind auch noch so kleine Symbole drauf, die können wir dann wieder aktivieren, sodass wir halt Karten einfach normal benutzen können halt, ne? Und dann schafft man es halt auch, dass man aus, weiß ich nicht, eigentlich 3 Aktionen, die man hätte, auf einmal, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Aktionen macht und so kommt man dann voran, ne? Sonst ist Dr. Fu irgendwann übermächtig, der wird halt auch immer stärker mit der Zeit. Man muss also so ein bisschen gucken, dass man dann sein Deck so zusammenbaut, dass man halt gleiche Symbole kriegt, um Karten erneut zu aktivieren. Und das macht total Spaß. Und das Spiel ist knüppelhart. Wir haben am Anfang 5-mal verloren. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich einen kleinen Regelfehler drin hatte. Denn ich habe immer schon beim dritten Zeitriss einen Vortex gemacht. Aber wir hätten immer noch den vierten kriegen können. Und das war essentiell. Ne? Dann haben wir es richtig gespielt. Dann haben wir es auch gleich das erste Mal geschafft. Haben die nächste Mission gespielt. Gleich wieder verloren. Also da sind auch so ein paar unterschiedliche Szenarien drin, die das Ganze halt interessanter und schwerer machen. Man kann es auch darüber hinaus relativ leicht, also man legt am Anfang Duplikate rein, wenn ich es leichter haben will, lege ich einfach 3 Duplikate am Anfang weniger rein, dann schaffe ich es wahrscheinlich auch doch ganz gut, das irgendwie am Anfang in den Griff zu kriegen, sage ich mal selber, ohne jetzt irgendwie erstmal 5-mal zu verlieren. Ne? Und dann ist es so ein richtig, richtig schönes, knackiges Puzzle mit einer total witzigen Mechanik, mit diesem Verteiler da in der Mitte, mit so einem für mich ziemlich unverbrauchten Thema wieder. Bunt, Stunde Spielzeit, wenn du es kennst irgendwie, dann bist du durch. So kannst du theoretisch auch mal 2 Partien am Abend spielen. Also von meiner Seite aus, ich bin total begeistert und möchte dieses Spiel wirklich allen empfehlen, die irgendwie auf der Suche sind nach knackigen, kooperativen Spielen, die man auch gut alleine spielen kann, die sich auch gut, also besser zu zweit spielen lassen. Also 2 ist so die perfekte Spielerzahl. 3 geht auch noch, 4 würde ich schon lassen. Ne? Dann ist die Downtime irgendwann extrem groß, muss man sagen, weil man so immer der Reihe nach dran ist. Auch zu dritt kann das schon ein bisschen nerven. Alleine zu zweit, das ist aber wirklich bombastisch. Hat's von euch schon einer gespielt?
Bis vor 5 Minuten kannte ich das noch nicht mal.
Also ich kannte es vom Cover und es hat mich schon irgendwie auch immer angelacht, gerade weil auch viele Leute darüber positiv berichtet haben. Aber ja, es ist jetzt fast 6 Jahre alt und mittlerweile sprechen kaum noch Leute drüber. Und dann verschwand einfach irgendwann auch mein Interesse, das wieder zu spielen. Aber schön, dass du es wieder aufgebracht hast.
Es ist eins dieser klassischen Spiele, die einfach mehr Liebe brauchen, finde ich.
Ja, das glaube ich dir sofort. Draftosaurus von Theorevia wäre jetzt nicht so, dass die Referenz gewesen, die mich sofort zu dem Spiel gezogen hat. Draftosaurus hat sehr schnell meinen Hausstand wieder verlassen. Also ich weiß, in welchen Spielgruppen das auch gut funktionieren kann, aber ich fand das so ein bisschen simpel. Er ist aber auch Co-Autor von mindestens einem Unlock, von einer Unlock-Trilogie und von Dead Cells, dem Brettspiel, und dann hat er wieder
das einen Stein. Das wollte ich gerade sagen, also die beiden bekanntesten sind Dead Cells und Sea Salt and Paper. Das war ja auch so ein kleines, nettes Kartenspiel, was doch relativ erfolgreich war, sage ich mal. Ja. Auch wenn da viele wieder auch gesagt haben, das Artwork polarisiert ein bisschen. Das waren diese Origami-Figuren.
Aber da ist er auch sehr, sehr, sehr breit aufgestellt, ne? Sea Salt and Paper, kleines Kartenspiel, jetzt hier The Loop, so kooperatives Ding, Dead Cells, ein Roguelite, Unlock, ein Exit-Spiel. Also der hat überall, so auch Dracula versus Van Helsing, sehe ich gerade.
Davon kannte ich ihn.
Ja, okay.
Übrigens, das ist witzig.
Ja, also
sehr, sehr variabel.
Wäre jetzt aber kein Name gewesen, wo ich sage, okay, ja, daran erinnere ich mich, das ist natürlich der Autor von so und so. Aber jetzt mit
verpackungstechnisch interessant, er hat auch gemacht eine Tüte Chips.
Oder habe ich auch.
Habt ihr das schon mal in der Hand gehabt? Das ist ja wirklich eine Tüte mit Chips.
Okay, das ist witzig.
Wo würde das Tobi nur einsortieren? Ich weiß es nicht.
Ja, keine Ahnung. Also
zwischen dem Haus und der Decke, Zimmerdecke wahrscheinlich.
Ja, in den Lücken zwischen den ganzen Kickstartern, ja. Schön. René, hast du noch irgendwas?
Ich habe diese Woche tatsächlich nicht mehr viel gespielt. Ich habe noch, ich könnte euch mal wieder was über Star Wars Unlimited berichten, aber wir hatten ja schon die IP heute und Star Wars Unlimited. Ich weiß nicht, ob wir da noch groß was
erzählen müssen. Tut sich denn da noch groß was? Ich bin da komplett aus dem Game raus.
Ja, da kommt jetzt das nächste Set raus. Das ist hoffentlich wieder besser als das letzte. Das letzte nach der Intrige hat mich jetzt nicht so abgeholt. Da habe ich auch nach wie vor keine Karte in mein Deck eingebaut. Vor die Legenden der Macht, das fand ich richtig gut. Und jetzt ist tatsächlich das nächste Set, ich glaube, für im März ist angekündigt. Und ja, es wird ruhiger tatsächlich, habe ich auch so das Gefühl. Ich sammle die Karten halt noch sehr gerne und mittlerweile spiele ich auch fast nur noch online. Also, weil auch hier jetzt so in der Umgebung das Interesse stark nachgelassen hat bei einigen. Also, wenn wir bei uns sind, spielt ein Kumpel mit mir ab und zu nochmal, bringt sein Deck mit, aber es wird ruhiger. Ich glaube, Asmodee hat, muss sich sputen, um das noch ordentlich die Kuh noch ordentlich zu melken. Also, soweit ich weiß, sind insgesamt 8 Sets geplant gewesen ursprünglich. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Absatzzahlen sind, aber ich glaube, es ist der große Hype ist da ruhiger.
Sind die mittlerweile auch schon so weit, wenn ein neues Set rauskommt, werden dann wieder vorherige oder erste Sets gesperrt?
Ja. Ist jetzt das erste Mal tatsächlich. Es ist jetzt das erste Set, wo das angekündigt, die erste nächste Edition, wo es angekündigt ist, dass die erste Edition, also das erste Set tatsächlich rausnehmen. Aber es ist, wenn du jetzt Turniere spielst oder so, finde ich das auch total gerechtfertigt, weil du einfach dann Chancengleichheit schaffst, weil die wirklich guten Karten aus den ersten Sets, die kriegst du halt nur noch für richtig viel Geld. Und da macht es Sinn, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt zu Hause spiele, dann kommt mein Darth Vader trotzdem auf den Tisch. Wenn, ich spiele ja mit Boba Fett, also es wäre egal. Ich spiele ja hier keine Turniere und online, wenn du online spielst, ja gut, dann bastelst du dir halt ein neues Deck und passt das halt entsprechend an. Also es geht ja dann relativ gut.
Mich hat es ja nicht so gekriegt, auch wenn ich sagen muss, dass das für mich ein ziemlich gut designtes Trading Card Game ist.
Ich finde, es macht vieles besser als Magic zum Beispiel. Also vom Spielmechanismus her und so. Das Problem, was glaube ich Star Wars einfach hat, ist, es ist ein sehr begrenztes Universum. Bei Magic hast du einfach die Möglichkeit, du lässt dir eine neue Kreatur einfach und bringst sie einfach raus. Okay. Das ist bei Star Wars nicht ganz einfach. Also da muss
warum
schon
nicht ein Crossover? Star Wars meets SpongeBob SquarePants? Das kannst du genauso machen.
Ja, Star Wars Cluedo oder so ein Kram. Ja, also da ist ja, ich glaube, ich glaube, in jedem Set ist ein Han Solo drin, der immer was anderes kann. Und das finde ich halt irgendwo dann auch schwierig. Also, du hast in jedem einen Darth Vader. Und das finde ich auch alles cool. Das sind ja auch die epischen Figuren, die da so auftauchen. Aber das Universum ist halt limitiert. Und bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Wie sie sich
ein ganzes Set mit nur Ewoks wäre ein bisschen langweilig.
Naja, aber die machen das so, es gab ein Set, wo die dann Druiden hatten. Von diesen Druiden durfte es dann halt 15 in dein Deck reinnehmen, anstatt die üblichen Limitierungen von 3. Also gibt es dann auch so Möglichkeiten, aber ich bin mal gespannt, was sich da noch so tut.
Ich fand das Einstiegsset ganz gut gelungen. Das habe ich für mich, also für die AG geholt. Und da haben das auch ein paar Jungs gespielt. Aber es ist witzig, weil keiner von denen danach gesagt hat, also die haben alle gesagt, geil und fanden das witzig und haben gesagt, ja, nochmal und so. Aber es war keiner da, der gesagt hat, okay, ich fange jetzt an, hier diese Sets zu kaufen und will diese Karten sammeln oder sowas und will da mehr von haben. Die wirkten alle eher so, als wären sie ganz zufrieden gewesen eigentlich mit diesem Starter-Set. Und dass
die Starter-Sets sind auch super, weil es solide Decks sind. Zum Reinkommen sind die total gut und das machen sie auch wirklich gut. Das hast du ja bei jeder Edition. Aber wenn du ein cooles Deck hast, das macht mir ja Spaß, wenn ich da so meine ganzen Karten sehe und sehe, lese dann die neuen und denke, ach, warte mal, das könnte gut mit dem funktionieren und da können sie jetzt mit der Kombi noch was oben drauf setzen und das könnte funktionieren. Das macht mir halt Spaß, da so ein Deck zusammen zu basteln und gucken, ob es dann funktioniert. Das finde ich schon ganz cool. Also von daher, ich werde mir auch das nächste Set wiederholen. Ich weiß nicht, ob ich den Ehrgeiz habe, da auch das Set dann vollständig zu kriegen, so dass die Sammlung komplett ist, weil die mittlerweile auch dieses Pay-to-Win oder Pay-to-Collect oder wie sie es nennen wollen, mit der Carbonite-Edition halt haben, wo dann die selteneren Karten häufiger vorkommen sollen und weniger Common-Cards. Das finde ich halt irgendwie, die Booster kosten halt das Doppelte von dem, was ein Standard-Booster kostet, finde ich schade. Hätten sie cleverer lösen können, meiner Meinung nach. Also es ist Pay-to-Win finde ich bei solchen Spielen immer schwierig.
Gut, damit habe ich gerechnet. Punkt. Also ich war damals bei der Pressekonferenz auf das Spiel und das war alles wie so ein Apple-Showcase und hier und wie können wir effektiv die Kuh noch irgendwie melken. Ich konnte es dann auch anspielen, fand es okay, also ne, sicherlich ein schöner Mechanismus, aber mich ziehen halt diese Trading-Card-Games irgendwie nicht mehr. Das letzte Mal, wo ich wirklich kompetitiv noch irgendwie mit aufgesprungen bin, war Keyforge, einfach weil das diesen Sammel- und Bau-dein-Deck-Aspekt komplett rausgenommen hatte. Aber das war halt so super random, dass du dann halt auch kompetitiv auch noch so mit ich kaufe vor Ort im Laden das Deck und dann schauen wir mal, was wird. Das war dann halt auch schon ein richtiger Gamble. Und dann war ich da auch.
Aber wobei, Keyforge, finde ich, haben sie es gut gemacht, weil du einfach weißt, was du bekommst. Also du brauchst da dir ja nicht, brauchst nicht auf irgendwelche Rare Cards hoffen oder was weiß ich nicht, was du kriegst dann ein Deck und damit spielst du dann. Ist vorgegeben.
Genau, ne, aber das kann halt auch ein kompletter Murks sein, ne? weil man da natürlich auch damit geworben hat, dass dann irgendwie so ein super Algorithmus die Karten zufällig zusammenwürfelt und kein Deck ist wie das andere. Ja, und dann, wenn dir halt dann entsprechende Karten gefehlt haben oder du halt gewisse Synergien kennst, gut funktionieren und dann hast du mal ein Deck, was super lahm ist. Das hat mich dann auch nicht lange gehalten. Und
das ist der Grund, warum bei mir Keyforge wieder ausgezogen ist, weil das hat mich genervt.
Hast 30 Decks gehabt, aber spielst eigentlich nur eins. Ja.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Na gut, jetzt muss halt fertig sein, bei den ganzen anderen Trading Card Games hast du dann, weiß nicht, 2000 Karten und spielst 60. Also
ja, das ist dann wieder das Gleiche gewesen.
Kannst du dir überlegen. Ja, genau.
Ja. Ich hätte noch ein kleines Spiel. Kleines Spiel auch in einer sehr komischen Schachtel. Das zieht sich bei mir durch. Es ist aber eine Schachtel von Allplay, falls ihr die kennt. So diese kleinen quadratischen Schachteln. Und das Spiel nennt sich Runes von John DeClair. Habt ihr davon schon irgendwie was mitbekommen?
Ja, ich bin jetzt extremst gespannt gerade.
Ja, okay. Also John DeClair als Hintergrund ist bei mir mittlerweile ein Autor, der an Reputation bei mir gewonnen hat, immer mehr. Gab hier und da Spiele, die mich nicht so begeistert hat, unter anderem auch Mystic Veil, was gewisse Ähnlichkeiten zu Runes hat, da komme ich gleich dazu. Ready, Set, Bet ist bei mir mittlerweile auch ausgezogen, habe ich eine Zeit lang cool gefunden, so ein Pferderennspiel, mittlerweile durch Hot Streak einfach ersetzt, weil es ein bisschen mehr Spaß macht. Space Base fand ich cool und Runes ist ein Ladder Climbing Stichspiel der fast klassischsten Art und Weise. Wir haben Karten vom Wert, ich glaube 0 bis 9 oder 1 bis, ich glaube 1 bis 9 und die sind alle aber in Sleeves. Die Karten haben eine Tag- und Nachtseite und am Anfang einer Runde kann ich von den Handkarten, die mir zufällig vom Stapel dann ausgeteilt werden, kann ich eine Karte auf die Nachtseite umdrehen und die sind dann meistens ein bisschen besser. Also entweder der Zahlenwert ändert sich und wird größer oder auf den Karten sind Effekte. Effekte, die dann sein können plus 1 oder plus 2, plus 3 oder ein Joker-Effekt, dass man quasi eine andere Karte kopieren kann. Und warum sind diese ganzen Karten in Sleeves? Weil man sich im Laufe des Spiels nämlich auch kleine Folienkarten aus einem Markt kaufen kann. Man hat so 3 Fackeln, die man als Währung ausgeben kann und die Marktauslage sagt, die rechte Karte kostet eine Fackel, die beiden in der Mitte kosten dann 2 Fackeln und die ganz links, die frisch vom Deck dann gezogen wurde, kostet halt 3 Fackeln und dann rutschen die halt in der Marktauslage aus und innerhalb einer Runde, die man ausspielt, kann man sich dann halt zusätzliche Folienkarten dazu holen und seine Karten pimpen. Das Ladder Climbing Stichspiel läuft hier so, wer rauskommt, legt ein Set an Karten, das kann eine einzelne Karte sein und dann müssen alle in Spielerreihenfolge eine höhere Karte spielen. Aber wie gesagt, auch die gleiche Anzahl an Karten. Wenn ich jetzt aber 2 Zweier lege, dann muss der Nächste halt auch wieder mit 2 Karten drüber kommen. Also 2 Dreier, der Nächste 2 Vierer oder vielleicht 2 Siebener und so weiter. Jetzt würde das Spiel normalerweise beim Zahlenwert 9 aufhören, aber durch diese zusätzlichen Folien, die ich mir in die Karten schieben kann, kann es ja natürlich auch sein, ich habe eine Karte mit einer plus 3 und vielleicht noch eine Karte, die quasi ein Joker ist und dann eine andere Karte kopiert, da komme ich auf einmal auf eine plus 12 oder auf einen Kartenwert 12 und die andere kopiert die 12, habe ich also 2 Zwölfer, super, komme ich auch nochmal drüber. Und diese Folien bleiben aber im Laufe des Spiels in diesen Kartensleeves drin. Wer quasi als erstes seine Handkarten runterspielt, der kriegt auf so einen Punktetracker 5 Punkte und man muss, die Wertung komme ich gleich drauf, weil die gefällt mir nicht so ganz, aber man versucht seine Karten einfach relativ schnell runterzuspielen. Dann werden die Karten aber wieder neu gemischt und verteilt. Es kann also sein, dass jemand anders dann diese super tolle Karte bekommt. Es sei denn, ich wenn ich eine Karte modifiziere, stecke meine Claim-Karte mit rein. Jeder hat zwei Claim-Folienkarten, dann gehört mir diese Karte. Und jedes Mal, wenn am Anfang die Karten neu verteilt werden und jemand hat meine Claim-Karte, muss er mir die geben. Der oder diejenige hat dann natürlich weniger Karten auf der Hand und hat theoretisch auch eine schnellere Chance, die Karten runterzuspielen. Aber ich habe meine super starke Karte. Und so schaukelt sich das Spiel irgendwann hoch, dass wir am Schluss dann, auch wenn Einzelkarten gespielt wurden, ja, ich spiele eine 29 und mit der 29 muss jemand anders, der am wenigsten Karten hat, nochmal Karten vom Stapel ziehen. Oder ich kann mir dann Karten aus einem Stapel in der Mitte anschauen und mit einer Handkarte dann vertauschen. Es werden immer mehr Effekte irgendwie mit rein, dass es richtig eskaliert. Das hat mir an dem Spiel sehr, sehr gut gefallen. Es hat erstaunlich lange gedauert. Also wir haben zu viert knapp eine Stunde gespielt für so ein Letterclimbing-Spiel. Dann schon lange. Und der Wertungsmechanismus ist, finde ich, nicht gut gelungen. Also wir haben einen Punktetracker bis 10 Punkte. Ich möchte auf den Tracker auf 9 oder 10 Punkte kommen, dann bin ich quasi im goldenen Bereich und wir spielen standardmäßig über 4 Runden. Wenn ich innerhalb dieser 4 Runden es schaffe, Erster zu sein, also als erstes meine Karten runterzuspielen, wenn mein Punktemarker bei 9 oder 10 ist, also im goldenen Bereich, dann gewinne ich das Spiel. Wenn das niemand über 4 Runden schafft, dann kommt es zu einem Showdown. Es ist quasi eine Spielereliminierung. Alle, die im goldenen Bereich sind, plus die Person, die in der 4. Runde als erstes rauskam, spielen nochmal einen Showdown. Alle anderen sind nicht mehr Teil des Spiels. Und das fand ich ein bisschen ungünstig. Also dann hätte ich mir einen klareren Cut gewünscht nach 4 Runden. Wer als erstes rauskommt, der gewinnt dann halt oder wie auch immer. Auch wenn es dann vielleicht nicht fair wirkt. Aber das war nicht so reizvoll, weil man dann diese 4 Runden, die sich dann am Schluss hin auch ein bisschen gezogen haben, dann sehr viel investiert und dann vielleicht doch nicht rauskommt, weil jemand anders eine bessere Karte sich dann geclaimt hat und die dann immer wieder spielt. Es ist so ein leichter Engine-Building-Aspekt drin, der macht's schon interessant. Und ich würde es jetzt auch anders spielen als in meiner ersten Partie, das muss ich dazu sagen. So ein Card-Crafting-Spiel als Ladder-Climbing, das habe ich so noch nicht gesehen und da bin ich mal gespannt, wie die nächsten Partien werden. Nils, habe ich dich verschreckt, oder?
Ein bisschen mehr verunsichert. Ja.
Keine klare Empfehlung, aber es hat irgendwas, ja.
Ja, es wirkt so, als wäre es eigentlich, du sagst ja selber, ne? Also die Kombination ist irgendwie witzig, aber es wirkt ja dann doch so, als wäre zwar die Kombination witzig, aber es ist halt nicht ausgereift, ne?
Ja, also auf der Zielgeraden im wörtlichsten Sinne schmiert es ein bisschen ab. Also da haben wir dann auch gesagt, und dann haben wir den Showdown gespielt. Wir haben innerhalb von 5 Minuten runtergespielt. Vielleicht lag es dann auch an den Spielern, ich weiß es nicht. Aber das hat sich zuvor sehr, sehr lange gezogen und dann der Showdown zu dritt, dann 5 Minuten, dann war es relativ klar. Ja, man kann sich da tatsächlich auch ein bisschen das Leben schwer machen in dem Spiel. So in der Erstpartie ein bisschen, hat seine Ecken und Kanten.
Meinst du viel gedacht oder was?
Ja, weil du kannst es einfach nicht so schnell runterkloppen, weil du ständig auf diese Marktauslage guckst und du hast jetzt eine 5 und eine 7 und mehrere 9 vielleicht, aber du könntest ja mit der Marktauslage könntest du die 7 mit einer plus 2 zu einer 9 machen, dann könntest du ja 4 Neunen haben, aber wenn du jetzt die 5 zu einer Joker-Karte machst, dann könntest du ja auch irgendwas kopieren und vielleicht die auch claimen, dann ist die ja mehr wert. Und du bist dann ständig am Überlegen, wie modifizierst du vielleicht deine Karten, damit du noch im Spiel bleibst, was halt bei so einem typischen Ladder-Climbing-Stichspiel ist halt Kartenkloppen. Und das bremst das Ganze ein bisschen aus, macht es aber auch zu einem anderen Spiel, finde ich. Es ist ein ganz anderes Spielgefühl einfach.
Passen denn die angegebenen 40 Minuten?
Die kommen dann schon ungefähr hin. Also wir waren, wie gesagt, auf meiner Schachtel steht 30 Minuten, 2 bis 5 Spieler. 40 Minuten ist, glaube ich, schon realistischer. Wir waren, wie gesagt, bei einer Stunde. Aber haben halt auch die Regelerklärung, ja, die Regelerklärung war auch ein bisschen holprig von meiner Seite aus, weil das Regelheft, ich finde, nicht sonderlich gut geschrieben war. Ich kann ein sehr, sehr gutes Englisch. Aber da gab es durchaus hier und da auch mal Regelfragen, wo das auch nach mehrmaligem Lesen nicht klar war, wie ist es hier gemeint. Und dann, ich glaube nicht, dass wir es schwer hausregeln mussten. Wir haben dann schon irgendwie eine gute Lösung gefunden, aber dann spielen wir es halt so. Ja. Aber ich will dem auf jeden Fall noch eine Chance geben, weil es ja irgendwo was Besonderes hat. Die Folienkarten ist auch noch irgendwie witzig. Die hatten so eine Schicht drauf gehabt, eine extra Folie zum Schutz. Vielleicht in der Produktion irgendwie kam es so runter. Und wir spielen dann das so und dann geht auf einmal ein Stück von der Folie ab. Und ich, oh Gott, jetzt einmal gespielt und die Karten gehen schon kaputt. Und dann wusste ich nicht, ziehe ich das jetzt ab und ruiniere mir diese Karte oder ist das eine Schutzfolie? Ich habe es irgendwann mal gedacht, okay, nachdem jetzt das Spielerlebnis am Schluss nicht mehr ganz so berauschend war wie am Anfang, ich ziehe es jetzt einfach mal ab, dann war tatsächlich nur eine Schutzfolie drauf. Weil wenn man mehrere dieser transparenten Folien übereinander legt und dann steckt man die auch noch in die Sleeves, dann sind es richtig dicke Karten. Das kann halt beim Mischen dann auch nochmal relevant werden. Wo kommt welche Karte hin? Oh Gott, und da liegt jetzt noch eine fette Karte drin. Von wem könnte die wohl sein? Ja, ist auch ein netter Trash-Talk dann am Tisch. Weil man dann vielleicht auch denkt, okay, diese eine Karte, vielleicht will ich die, weil die hat gerade niemand zugeordnet bekommen. Oder beim Showdown ist halt die eine Person eliminiert worden und ich wusste, da gibt's eine fette Karte, die hat gerade niemand gekriegt, die muss da in dem Stapel drin sein. Das hat schon nette Situationen, die es dann erzeugen kann.
Ich finde die Idee halt klasse mit dieser Folie, die dann die Karte verändert. Also es ist ja so ein bisschen, das habe ich jetzt bei ein oder zwei Spielen erst gesehen, aber ich hatte letztens so eine Kickstarter-Kampagne gesehen, wo es auch dabei war, wo ich mir denke, ist das ein cooler Mechanismus, um so eine Karte aufzuwerten. Also die Idee finde ich total cool. Wenn es nur am Punktesystem am Ende scheitert, dann geht es ja vielleicht wirklich nochmal eine Chance geben. Klingt auf jeden Fall spannend.
Hast du das Gefühl, du könntest das Haus regeln?
Ich könnte jetzt noch nicht mal ad hoc sagen, wo jetzt bei uns diese Regelfragen aufkamen. Also dazu ist die Partie ein bisschen länger her.
Nee, ich meine auch das Punktesystem, die Auswertung, so, ich weiß nicht, Spieldauer verkürzen und sowas. Also sinnvoll, ja. Über sinnvolle Regeln.
Ja, vielleicht gibt es das auch schon bei BGG irgendwelche Erfahrungen dazu. Ja, also für mich spricht nichts dagegen, da irgendwie die Wertung zu Hausregeln. Weil bei jedem anderen wäre der Klein-Big-Stich-Spiel, wer als erstes rauskommt, kriegt eine gewisse Anzahl an Punkten. Und wenn man sagt, nach 5 Runden, wer am meisten Punkte hat, kriegst du 5, 4, 3, 2, 1 Punkte, fertig. Ja, und dann Best of 5. Vielleicht wollte man da so einen besonderen Kniff irgendwie mit reinbringen, aber der gefällt mir halt nicht.
Okay.
Ich glaube, du musst das nochmal ein bisschen spielen und dann nochmal berichten.
Werde ich machen.
Haben wir vergessen jetzt Packungsgröße? Hat man das gesagt bei dem Spiel? Passt rein oder?
es passt tatsächlich noch in ein CD-Regal rein, weil es ungefähr so breit ist wie eine CD.
Sehr gut.
Aber es ist halt wieder ein unmögliches Format.
Vielleicht hast du dann in deinem Kallax oben noch irgendwo so eine Lücke, wo es genau reinpasst. Da kannst du es dann reinschieben.
Auf den Stapel neben dem großen Häuschen, das ich mir bald bei Halle holen werde.
Man kriegt halt Tetris einfach automatisch mit dazu, wenn man bald spielt.
Ja. Ne? Wie war das? My Shelfie, total Regal, ist doch genau das gleiche Spiel. Genau. Ne? Aber das ist ein Spiel vielleicht für eine andere Folge.
Das könnte auch ein Feature von Uwe Rosenberg spielen werden, fällt mir gerade so auf.
Oh.
Quasi, dass die Spiele in so diesen Polyminus sind oder wie die Dinger heißen und da musst du die zu Hause halt irgendwie passend in deine Regale reinkriegen.
Ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das vielleicht schon existiert. also hat mir Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, allen Zuhörenden hat es auch ebenfalls Spaß gemacht und haben bis zum Schluss durchgehalten. Falls ja, dann freut uns das sehr. Lasst uns gerne ein paar Kommentare da. Das freut uns auch immer. Vielleicht habt ihr auch ein paar Meinungen zu unserem anfänglichen Thema. Das würde mich sehr interessieren. Oder vielleicht dann der eine oder andere Verlag. Umso mehr. Und dann sage ich, macht's gut und bleibt verspielt.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-newst.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unseren Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de.